Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Trickbetrüger an der Haustür, falsche Polizisten am Telefon. Gerade ältere Menschen sind oft Ziel solcher Maschen. Susanne und Wolfgang Bonnet wollen das nicht hinnehmen und engagieren sich als ehrenamtliche Sicherheitsberater. In dieser Folge erzählen sie von den Tricks der Betrüger und wie sich gerade ältere Menschen effektiv schützen können. Hinhören. Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Betrügern. Am Telefon, an der Haustür oder im Internet. Die Maschen, die werden immer dreister und die Täterinnen und Täter immer geschickter. Und viele Senioren fühlen sich dadurch natürlich verunsichert oder sogar bedroht. Doch es gibt Menschen in Nassau, die genau das ändern wollen. Menschen, die selbst zur Zielgruppe gehören, aber eben nicht hilflos zuschauen, sondern aktiv werden. Und zwei von ihnen treffe ich heute Morgen, nämlich Susanne und Wolfgang Bonnet. Erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie sind sogenannte Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren, ausgebildet vom Polizeipräsidium Koblenz, ehrenamtlich unterwegs und mit einem klaren Ziel vor Augen. Aufklären, sensibilisieren und schützen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Ihnen beiden. Vielleicht mögen Sie mir erzählen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich entschieden haben, Sicherheitsberater für Senioren zu werden?
Ja, wir haben einen Artikel in der Zeitung gelesen. Da wurden die Leute aufgefordert, sich zu melden, sich zu engagieren in dieser Angelegenheit. Und da wir beide, ich bin also im Pensionsalter und habe sonst nicht so viel zu tun, dachte ich, ja, das ist eine sinnvolle Möglichkeit, was zu machen und dazu auch noch den Senioren vielleicht zu helfen, dass sie nicht Opfer von irgendwelchen Betrügereien werden. Und ja, da meine Frau, die war derselben Ansicht, und dann haben wir uns kurz entschlossen, dann bei der Frau Rustler gemeldet und gesagt, ja, wir haben Interesse, wir würden die Ausbildung machen.
Genau, denn diese Sicherheitsberatung ist eingebunden oder ein Angebot des Seniorenbüros Die Brücke von der Frau Rustler im Kreishaus in Bad Ems. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen, was die Ausbildung zum Sicherheitsberater, zur Sicherheitsberaterin bei der Polizei überhaupt genau beinhaltet. Was haben Sie gelernt? Was haben Sie mitgenommen?
Ja, das sind ganz, ganz viele interessante Themen, die wir dort selbst dann in der Ausbildung erfahren haben, wie zum Beispiel der falsche Polizeibeamte, was ja ganz oft angewendet wird, der Enkeltrick, der sogenannte, oft ja in immer der gleichen Vorgehensweise angewandt wird, der Schockanruf, der WhatsApp-Betrug, die Haustürgeschäfte, also auch dabei kommt Betrug und Diebstahl vor. Dann die Kaffeefahrten, die jetzt zwar abgenommen haben in den letzten Jahren, Reisegewinne, unseriöse Handwerker, Taschendiebstahl, auch technische Einbruchsberatung, halt so viel vielfältige Themen und auch was passiert im Internet, da lauern so viele Gefahren. Also da kann man ja unendlich viel erzählen und auch weitergeben von.
Ja, jetzt haben Sie schon ganz viele Sachen gesagt. Ich habe jetzt noch im Kopf Enkeltrick. Das ist so ein Begriff, der mir auch was sagt, oder falsche Polizeibeamte. Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele mal erläutern, wie diese Betrüger vorgehen, was beispielsweise beim Enkeltrick oft passiert.
Ja, können wir machen. Was auch nicht zu unterschätzen ist, der Schockanruf.
Ja.
Weil da sehr viele Leute,
gerne auch das,
sehr viele Leute drauf reinfallen.
Ja.
Ganz einfach, weil wenn die Leute unter Schock gesetzt werden, und das können die Täter, dann setzt das normale Denkvermögen aus. Das ist also wissenschaftlich belegt. Das hat also nichts mit Doofheit oder Dummheit zu tun, wenn einer da drauf reinfällt, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess, ja, dass dann in dem Moment, wo man unter Schock steht, das Denkvermögen zeitlang aussetzt. Und das nutzen die Täter natürlich aus.
Was passiert denn genau bei diesem Schockanruf? Vielleicht können Sie diese Kette an Ereignissen mal kurz für uns abbilden.
Ja, natürlich. Willst du oder ich? Okay, also das Telefon klingelt. Es meldet sich jemand am Telefon, ich sag mal eine Frauenstimme, die schluchzt nur und weint, es ist also kaum zu verstehen und von dem, der angerufen wird, auch gar nicht so richtig erkennbar und sagt, ja, hier ist deine Tochter, mir ist was ganz Schlimmes passiert, ich bin im Verkehrsunfall verwickelt und ja, und die weint und schluchzt, ja, und Hilfe, Mama, Mama, Mama. Mhm. Und dann kommt eine andere Stimme, die stellt sich vor als Polizeibeamtin und sagt, ja, hören Sie, Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht, eine Radfahrerin übersehen und umgefahren. Oh je, das ist natürlich schon ganz, ganz schlimm. Und dann setzt immer noch einen drauf. Ja, das war eine junge Frau, dann war die möglicherweise auch noch schwanger und dann ist sie am Unfallort verstorben. Ja, und so werden die dann immer weiter unter Schock gesetzt, die Angerufenen, bis dann die Katze aus dem Sack gelassen wird. Und dann heißt es ja, wir müssen ihre Tochter leider in Haft nehmen, so lange, bis die Gerichtsverhandlung eröffnet wird. Mhm. Ach du lieber Gott, oh Gott, ach das noch. Wie lange kann das denn dauern? Ja, das kann bis zum halben Jahr dauern. Mhm. Und dann müsst ihr ein halbes Jahr ins Gefängnis. Ja, so ist das leider. Allerdings könnten wir das umgehen, wenn sie eine Kaution stellen. Mhm. Oder wenn sie eine Kaution bezahlen. Mhm. Ja, wie hoch wird die denn sein? Und dann gehen die Täter relativ hoch ran. Die sagen dann zum Beispiel 35.000 Euro.
Ja.
Ach Gott, oh Gott, wie soll ich dann das Geld zusammenkriegen? Ja, was hätten sie denn maximal an Geld, was sie als Kaution hinterlegen könnten? Ja, vielleicht 15.000. Oh, das ist natürlich ein bisschen wenig. Da muss ich mal den Staatsanwalt fragen, der kommt gerade. Mhm. Ja, dann meldet sich einer, Staatsanwalt so und so. Mhm. 15.000 kann ich normalerweise nicht machen, aber in Ihrem Fall werde ich auch mal eine Ausnahme machen. Okay, dann bin ich mit einverstanden. Sie kriegen ja das Geld zurück, wenn die Hauptverhandlung eröffnet wird und die Angeklagte anwesend ist. So. Na gut, dann lässt sich das Opfer drauf ein. Die machen dann irgendwo einen Zeitpunkt aus oder einen Treffpunkt, wo das Geld übergeben wird.
Quasi in bar dann?
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und da gehen die Leute tatsächlich drauf ein. Die sagen, das müssen wir ganz schnell machen. Am besten übergeben sie das per bar, vielleicht am Parkplatz vom Amtsgericht. Mhm. Ja, wir gehen dann frisch, da fahren die da mit dem Auto beim Amtsgericht vor und dann stellen sie sich wieder vor, ja, wir haben miteinander gesprochen, Staatsanwalt so und so, haben sie das Geld dabei, ja, ich gebe ich ihnen eine Quittung, zack, Geld ist weg und das Ende der Geschichte, was man dann sagen muss, erstens mal, in Deutschland gibt es keine Kaution, gibt es nur in amerikanischen Kriminalfilmen. Also, dass wenn einer eine Kaution möchte oder sagt, zahlen Sie eine Kaution, dann kommt Ihre Tochter, Ihr Sohn frei. Das ist schon dann ganz klar ein Betrugsversuch.
Ja.
Und da haben wir, kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen, in Nassstetten war eine Veranstaltung von der Polizei und da hat man uns einen Original-Schockanruf vorgespielt.
Ja.
Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man das im Original mal hört. Und wir hatten uns bemüht, bei der Polizei diesen Schockanruf zu kriegen, damit wir den auch verwenden können, aber die durften den nicht rausgeben. Ja. Schade.
Ja. Ja, das war ein realistischer, also es war
ganz
echt
realistisch.
Okay. Ja, Wahnsinn. Was würden Sie denn empfehlen bei so einem Schockanruf? Was sollte derjenige, der den Telefonhörer hochnimmt, als allererstes machen? Wie sollte die ideale Reaktion aussehen?
Erstmal Ruhe bewahren. Sagt man einfach so leicht mal hin. Ja, wenn einer in der Schock steht, dann für den ist es sehr schwierig, Ruhe zu bewahren. Vielleicht einen guten, vertrauten Freund anrufen. Sagt, das und das ist mir jetzt passiert. Der wird dann sagen, ja, wo ist das passiert? In Bad Ems. Dann rufen wir doch mal die Polizei in Bad Ems an und fragen mal nach, was da los war. Ja, also nachfragen am besten. Nicht gleich da drauf springen und kopflos reagieren, sondern versuchen, wenn es auch noch so schwer ist, Ruhe zu bewahren, vielleicht einen vertrauenswürdigen Nachbarn mal anzusprechen oder wie einen Verwandten oder einen guten Freund und sagen, was würdest du jetzt empfehlen, was soll ich machen?
Also direkt nicht alleine bleiben mit der Situation.
Ja, genau.
Ich glaube, das nutzen ja auch die Betrüger sehr häufig aus.
Ja, natürlich. Ja,
dass die Personen alleine sind, unter Schock stehen und dann so reagieren, wie sie nicht reagieren
ganz
sollten.
Ganz genau.
Ja. Ich habe im Vorgespräch gehört, dass Sie das ja nicht nur vortragen in Ihren Vorträgen und Beratungen, sondern dass Sie auch richtige Rollenspiele machen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, warum das auch so wichtig ist, den Seniorinnen und Senioren das in Form eines Rollenspiels darzulegen.
Das ist ganz einfach lebendiger und für die Leute auch interessanter, als wenn man das jetzt so vor sich hin leiert alles und wenn dann immer im Wechsel die einzelnen Rollen dann hochkommen, das ist für die Leute schon interessant. Die merken sich auch eher, ja, und die denken vielleicht, oh, sowas ist mir ja auch schon mal passiert in der Art und Weise. Und dann haben wir uns auf drei Sachen eigentlich festgelegt. Das ist der Enkeltrick, da zeigen wir ein bisschen was. Und dann ist es der falsche Polizist.
Ja.
Kommt auch immer wieder vor, man liest fast jeden Tag in der Zeitung. Mhm. Oder die unseriösen Handwerker, das ist auch so, das ist mein Lieblingsthema.
Ja, ja, Sie erzählen so toll, vielleicht können Sie uns da auch nochmal mitnehmen, ein ganz kleines bisschen in diese Themen.
Ja, könnten wir machen, ja, oder? Ja. Wir können ja den Enkeltrick mal, ja, mit dem Enkeltrick mal beginnen.
Gerne, dass wir so ein bisschen die Grundsätze schon mal kennenlernen. Okay.
So, also dann legen wir mal los.
Ach, Sie machen jetzt ein Rollenspiel?
Ja.
Ja, perfekt. Ich bin gespannt.
Wir reden jetzt vom Enkeltrick, ja?
Ja.
Das ist sehr, sehr beliebt. Das Telefon klingelt bei dir?
Ja, hallo.
Ja, hier ist dein Enkel.
Ja, wer denn?
Ja, was denkst du? Rat doch einfach mal.
Ja, Uwe, bist du's?
Genau, ich bin's, der Uwe. Ja, es tut mir leid, dass ich so lange nichts mehr von mir hab hören lassen. Wie geht's dir dann?
Ja, mir geht's ganz gut, da ändert sich ja nicht viel, aber wir haben uns lange nicht gesehen und es wäre doch schön, wenn du mal wieder mich besuchen kommst.
Ja, wenn's die Zeit erlaubt, komme ich gerne vorbei. Ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass ich neben meiner Berufsausbildung auch noch studiere. Also da bin ich sehr stark angespannt. Aber warum ich anrufe, der Grund ist mir ein bisschen unangenehm. Ich wollte dich fragen, ob du mir mit 1800 Euro aushelfen kannst. Ich habe das Auto in der Werkstatt und das kann ich abholen nur gegen Barzahlung. Und ich habe diesen Monat so viel für Bücher ausgeben müssen, dass ich nichts mehr auf dem Konto habe. Aber so wie der erste ist, kriegst du das Geld sofort zurück.
Ja, wenn ich dir damit helfen kann. Und dann sehen wir uns ja auch mal. Wann möchtest du denn kommen?
Ja, ich würde ja gerne vorbeikommen, aber ich muss lange arbeiten und dann habe ich noch eine Klausur zu schreiben. Ja, wie machen wir das am besten? Ah, ich weiß, ich habe einen guten Freund, das ist der Sebastian. Der ist absolut vertrauenswürdig, den würde ich bei dir vorbeischicken und der könnte das Geld abholen.
Oh, dann kommst du gar nicht selbst. Da habe ich mich jetzt so drauf gefreut. Aber was nicht geht, geht nicht. Wann wird dann der Sebastian, so heißt er, gell?
Ja.
Wann wird er denn kommen?
Der kommt nach der Arbeit so gegen 18 Uhr dann vorbei.
Na gut, dann, ja, ich lege dann alles bereit und gebe dann dem Sebastian das Geld, dass du dann dein Auto repariert
ja,
bekommst.
Ja, super, klasse, da danke ich dir ganz vielmals. So, jetzt ist Abend, 18 Uhr, es klingelt an der Tür.
Ja, guten Tag.
Hallo, ich bin der Sebastian, der Freund von Ihrem Enkel. Er hat mich gebeten, was für ihn abzuholen.
Ja, ich habe schon alles hier parat gelegt im Umschlag. Dann ganz liebe Grüße an den Uwe und ja, eine gute Fahrt.
Ja, vielen Dank. Wiedersehen.
Tschüss.
So, und damit ist das Geld auch weg. Ja?
Weg sind die 1800 Euro.
Ja, das heißt also, keinem Fremden Geld übergeben. Mhm. Keinem, den man nicht kennt. Und die Frau des Opfers kennt diesen angeblichen Sebastian gar nicht. Ja? Ja. Die sieht ihn das erste Mal, als er vor der Tür steht und gibt ihm dann gleich 800 Euro.
Ja.
Aber man kann ja im Vorfeld schon versuchen, so einen Täter zu entlarven. Das war ein guter Trick der Polizei. Genau. Kannst du erzählen?
Wir hatten die Information von der Polizei, die haben tolle so Erste-Hilfe-Karten, die verschenken wir auch dann an unseren Vorträgen.
Mhm.
Die gibt es auch bei jeder Polizeistation, kann man sich die also dort auch holen. Und da kann man einmal die schnellen Telefonnummern eintragen, die man braucht. Also wie ist die Telefonnummer der Polizei, der örtlichen oder auch des vom Arzt, die kann man dort notieren. Aber für unseren Enkeltrick war der Tipp der Polizei, dass jeder sich zwei Vornamen auf diese Karte schreibt. Und zwar ein männlicher Vorname und ein weiblicher Vorname, der in seiner Familie nicht vorkommt.
Ja.
Also man soll sich ganz fremde Vornamen ausdenken, wie zum Beispiel Chantal. Und Kevin kommt jetzt bei mir in der Familie nicht vor.
Mhm.
Und dass man die Namen parat hat, weil man wird ja immer überrascht von so einem Telefonanruf, dass man die Namen parat hat. Und wie in unserem Beispiel, was wir jetzt vorgespielt haben, habe ich ja auch erstmal von mir aus gesagt, ach ja, Uwe, bist du's. Das heißt, Uwe ist mein Enkel. Und dann habe ich natürlich den Namen schon vorgesagt und der Betrüger springt ja darauf genau rein und sagt, ja, ich bin's, der Uwe. Wenn ich jetzt als Telefonangerufene dann sage, ah, Kevin, bist du's? Und ich weiß, ich habe gar keinen Enkel, der Kevin heißt. Und der Betrüger sagt, ja, genau, Kevin, ich bin's, der Kevin. Kann ich dann sofort auflegen.
Ja.
Das ist das Erste und das Wichtigste, dass man, sobald man erkennt, oh, da stimmt was nicht, auflegt, das Telefonat beendet. Und mit dem einfachen Trick kann man sich auch 100% sicher sein, dass das ein Betrüger ist am anderen Ende.
Sehr guter Hinweis. Das heißt, diese Karten, die Sie jetzt auch gerade hier auf dem Tisch liegen haben, ergeben wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn ich die rund ums Telefon irgendwo platziert habe. Ja, genau.
Das sollte man so einen Telefonaufsteller direkt ans Telefon und dann hat man das sofort im Blick.
Dass ich einfach eine Orientierung habe, auch in dem Moment. Ja. Rufen die Personen dann oft mit unterdrückter Nummer an, anonym an, oder spielt das noch nicht mal eine Rolle?
Eigentlich nicht. Was die halt machen, es gibt ja so ein Verfahren, da kann man jede x-beliebige Vorwahl und Telefonnummer auf dem Display anzeigen lassen, die mit dem Anrufer selbst gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel bei einem falschen Polizisten, da steht auf dem Display 110.
Ja.
Oh, Polizei 110. Ja.
Ja.
Wenn die Polizei anruft, steht nie die 110 da, nie.
Aber man denkt es dann im ersten Moment.
Ja. Und ja, bei diesem Enkeltrick, wenn man jetzt schon sagt, ja, bist du es, Uwe? Und dann denkt man, ah ja, jetzt hast du ja schon den Namen vorgegeben. Dann kann man immer noch fragen, eine Fangfrage stellen. Wie geht's denn deiner Schwester eigentlich? Ja? Und sie weiß, der Uwe hat keine Schwester. Wenn die sagt, wenn es dann heißt, oh, der geht's ganz gut, dann kann man auch sagen, hier, Telefon auflegen, Betrüger am Werk.
Was sollte ich danach tun? Das bei der Polizei tatsächlich melden? Oder ergibt das dann gar keinen Sinn, wenn der...
Die Polizei empfiehlt, dass man das dann zur Anzeige bringt.
Immer zur Anzeige bringen.
Und sie empfiehlt auch, wenn man den Braten riecht, dass man nicht versuchen soll, den Betrüger dann aufs Glatteis zu führen. Also, oder mit dem ein Spielchen zu treiben.
Ja.
Die Polizei sagt, auflegen, uns informieren
und
das war's dann.
Sich selbst dann schützen.
Ja, genau. Ja.
Ich brauche es nicht schön zu reden, das ist unsere Zeit. Ich laufe nicht dem Glück entgegen, irgendwann kommt es von ganz allein. Ich brauche keinen Plan zu haben, um meinen Weg zu erkennen. Ich weiß, die allerschönsten Tage bekommt man irgendwo vom Leben geschenkt. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Ich muss nicht tausend Fragen stellen. Ich nehme es so, wie es ist. Ich muss nicht jede Antwort kennen. Irgendwann stellt sich heraus, was es ist. Ich brauch nicht immer stark zu sein. Ich kann auch verlieren. Von mir aus auch der Letzte sein, der sich irgendwo ganz oben platziert. Irgendwann ist jetzt. Irgendwo ist hier. Irgendwann ist jetzt. Irgendwo ist hier. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was
was jetzt passiert, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit.
Wie reagieren denn Senioren auf ihre Ratschläge? Ist da oft auch so ein bisschen Skepsis, so nach dem Motto, ach, ich brauche das doch gar nicht, ich fühle mich sicher? Was kommt Ihnen da so entgegen?
Also Skepsis
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ja. Also die sind sehr, sehr dankbar für die Tipps. Viele sagen, ach, mir passiert das schon nicht. Mhm. Ich bin gewaffnet. Mhm. Aber wie mein Mann auch vorhin gesagt hat, bei dem Schockanruf, die Täter sind so gewieft. Und jetzt durch diese KI, also die künstliche Intelligenz, können ja auch wirklich die Stimmen von den eigentlichen Personen so gut nachgemacht werden, dass man wirklich meint, der Enkel ist wirklich auch am Telefon. Mhm. Und die Täter spielen halt auch immer durch den Schockanruf, durch den Enkel, also auf Zeitdruck, dass man sofort handeln soll. Das sind ja so die Sachen, die Stress oder halt auch im Kopf bei den älteren Menschen, die sind dann, auch wenn man sich das vornimmt, man will so und so handeln, man kommt in Stress und ist dann über so einen Anruf überfordert und handelt, wie man es nicht handeln möchte.
Ja.
Deshalb, viele sagen, mir passiert es nicht, aber es kann wirklich jedem passieren. Und die älteren Menschen sind immer dankbar bei den Vorträgen und erzählen dann auch, ah, bei meinem Nachbar war das so und so. Also Skepsis haben wir bis jetzt noch nicht erlebt.
Mhm. Nur Kopfschütteln. Ja. Manchmal denke ich, das darf aber nicht wahr sein, denke ich, dass es sowas gibt. Und vielleicht denken sie ja, es passiert mir nicht. Ich weiß nicht. Beim letzten Vortrag habe ich auch über den Schockanruf gesprochen. Habe ich gesagt, wenn Sie heute Abend einen Schockanruf kriegen, wenn Sie nach Hause kommen, denken Sie bestimmt an den Vortrag. Wenn Sie nächste Woche den Schockanruf kriegen, haben Sie den Vortrag schon vergessen. Mhm. So ist es ja. Also, man kann warnen und trotzdem passiert es wieder.
Ja, das heißt, man muss es wirklich auch immer auffrischen im Kopf.
Ja, und es schadet auch nichts, wenn jetzt ein Senior an drei Veranstaltungen teilnimmt und dreimal das Gleiche hört. Ja. Es schadet überhaupt nichts.
Ja, das heißt, man muss die Seniorinnen und Senioren schon
immer
auch noch
wieder
ein
sensibilisieren.
Bisschen, ja, und von dieser realen Gefahr auch überzeugen, die wahrscheinlich bei vielen noch nicht so fühlbar ist, tatsächlich. Mhm. Ja. Wie gehen Sie denn mit den emotionalen Aspekten um? Hatten Sie auch schon mal jemanden, der selbst schon zum Opfer wurde und vielleicht dann auch mit Schamgefühl in so einen Vortrag oder in eine Beratung bei Ihnen kommt?
Speziell?
Also die
eigentlich nicht, gell? Nur weil das Schamgefühl, das spielt eine große Rolle. Da rechnen die Täter ja auch mit, dass jemand dann sich schämt, dass er dann denkt, ach, wie kann mir sowas passieren, ausgerechnet mir, was werden die Nachbarn denken, was werden meine Kinder denken, ob vielleicht wollen die mich entmündigen jetzt oder irgend sowas. Ja, die haben also richtige Angst, das zur Anzeige zu bringen. Darauf kalkulieren die Täter natürlich auch.
Ja. Dabei ist das ja gar nichts, was mit Scham behaftet
sein
sollte.
Überhaupt nicht,
das passiert
überhaupt
ja auch nicht nur unbedingt Seniorinnen und Senioren. Das könnte mir wahrscheinlich genauso passieren bei so einem Schockanruf, wenn alle Dinge passen, so wie Sie gerade beschrieben haben.
Genau.
Das klingt aber ja auch danach, als wären das nie oft keine Einzeltäter, sondern wirklich auch zu zweit oder zu dritt tatsächlich unterwegs.
Die Polizei spricht da von Callcenter-Betrug. Das ist also ein ganzes Callcenter, das sich dann auf so ein Opfer draufstürzt. Ne?
Wahnsinn, Wahnsinn. Und sind diese Opfer willkürlich ausgewählt? Wie wissen Sie das, wie man auswählt, wie die Betrüger auswählen?
Ja, diese Callcenter gehen halt immer nach dem gleichen Schema vor. Und zwar suchen die so in drei Rubriken einmal eine große Auswahl, treffen die über die Telefoneinträge. Und zwar suchen die in den Orten, also die nehmen sich spezielle Orte oder spezielle Landkreise vor und machen das so nach der Reihe und suchen, im Internet ist das relativ einfach, vierstellige Telefonnummern aus.
Weil das Telefonnummern sind, die es schon ganz lange gibt.
Genau, vor 55 Jahren wurde die letzte vierstellige Telefonnummer vergeben.
Ja.
Und die werden halt rausgesucht, weil da ist die Wahrscheinlichkeit halt ja vorgegeben, dass die schon mal alle älter sind wie mindestens 60 und 60 aufwärts.
Ja.
Relativ einfache Vorgehensweise. Das ist ein großer Punkt. Und da empfiehlt die Polizei, einfach den Telefoneintrag im örtlichen Telefonbuch löschen zu lassen.
Mhm.
Dann ist man dieser Gefahrenquelle schon mal direkt ausgenommen.
Ja.
Das ist so der Tipp der Polizei, weil wenn man ehrlich ist, die Telefonnummer im Bekanntenkreis ist bekannt.
Mhm.
Und wie oft kommt es vor, dass mich ein Fremder heutzutage im Telefonbuch noch sucht?
Mhm.
Und der wird es irgendwie dann auch rausbekommen.
Mhm.
Aber die einfachste Vorgehensweise, Telefonnummer löschen lassen im örtlichen Telefonbuch, dann bin ich diese Betrugsmasche schon mal außen vor.
Ja.
Das ist allerdings die radikalste Lösung.
Ja. Ja,
viele werden sich davor scheuen, die Telefonnummer löschen zu lassen.
Mhm.
Was auch ein Aspekt ist, das kostet Geld. Also mir hat ein Zuhörer hat mal gesagt, ja, ich habe mich auch schon mal erkundigt bei der Telekom, die wollen 90 Euro haben, wenn ich die Telefonnummer löschen lasse.
Das gibt's ja gar nicht.
Wusste ich auch nicht.
Ja,
einfacher ist es, dass man den Telefonbucheintrag ändern lässt, ja, dass man nicht Wilhelmine Schmidt, sondern W. Schmidt schreibt oder Fam. Schmidt.
Das heißt, auch die Vornamen.
Altmodisch klingende Vornamen ist ein Thema.
Ja.
Und die viertellige, die vier oder drei- oder vierstellige Telefonnummer ist ein Thema.
Ja.
Ja. Und das suchen die nicht raus, händisch, sondern da gibt es Programme, dann sagen die, liste mir alle altmodisch klingenden Vornamen aus. Ja. Dann drücken die auf Knöpfchen, dann kommt eine Liste mit allen diesen Dingen, die sie brauchen.
Mhm.
Also die suchen nicht das händisch im dicken, in so einem Stapel Telefonbücher nach Vornamen, sondern lassen sich per EDV ausdrucken.
Ja.
Das ist also eine ganz einfache, schnelle Sache.
Ja.
Und deswegen empfehlen wir auch auf dem Klingelschild nicht jetzt Helma Meier zu schreiben, sondern es zu ändern in H. Meier. Dann weiß man schon mal nicht, wie der Vorname ist, oder vielleicht auch Fam. Meier.
Familie Meier klingt direkt auch nach vielen Kindern. Und
ja. Wenn es eine Familie, da weiß keiner, ist es eins, sind es zwei, sind es vier, wie viele Leute. Ja, das hält auch ein Cheddar, Täter schon mal ab, da tätig zu werden.
Ja, Wahnsinn, was für Kleinigkeiten dann auch Großes bewirken können, tatsächlich. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen zu Ihren Vorträgen. In welchem Rahmen bieten Sie die an? Kann man sich einfach an Sie bzw. ans Seniorenbüro wenden, als Gemeinde, als Verein, als Frauenkreis oder auch als Einzelperson und eine Beratung oder einen Vortrag in Anspruch nehmen? Wie funktioniert das bei Ihnen?
Es gibt zwei Wege. Der offizielle Weg ist, bei der Frau Rustler anrufen, Seniorenbüro, sagen, hier, ich habe eine Gruppe, wir werden interessiert, haben Sie jemanden, der das machen kann?
Mhm.
Die Frau Rustler ruft da, also wir sind nicht die zwei einzigen Sicherheitsberater für Senioren in der Verbandsgemeinde.
Ja.
Es gibt noch einen Herr Knot, der wohnt drüben auf der anderen Seite, in Scheuern.
Ja.
Ja, und dann gibt es noch eine Frau Lafrenz, aber ich glaube, die wohnt nicht mehr in Nassau. Jedenfalls die Frau Rustler, die spricht dann die Sicherheitsberater an und fragt, habt ihr Lust, habt ihr Zeit, könnt ihr das machen? Wenn wir sagen, hey, da haben wir Urlaub geplant, dann ruft es halt den Nächsten an.
Ja.
Und der inoffizielle Weg ist halt durch die Anwesenden, die das waren. Wie letztens sagte einer, hey, ich habe so eine Diabetiker-Selbsthilfegruppe, könnt ihr da vielleicht auch mal kommen?
Ja.
Ja, und dann machen wir das, ja. Und wenn wir da einen Vortrag gehalten haben, dann informieren wir aber immer die Frau Rustler, sagen, dann da war der Vortrag mit so und so vielen Teilnehmern, und man gibt so ein kurzes Resümee, wie der abgelaufen ist.
Ja.
Ja, und so war es auch bei den Landfrauen auch sehr beliebt. Nach der ersten Veranstaltung in Dausenau kam eine Frau auf uns zu, ja, ich gehöre zu den Landfrauen von Dausenau, da gibt es ein Dausenauer Frühstück. könnt ihr nicht da mal auch was machen?
Toll.
Ja. Sind wir dahin und dann kamen wieder Landfrauen von Geisig und Donaldshausen. Wir hätten auch was.
Also könnt ihr auch mal kommen? Mund zu Mund Propaganda.
Ja, genau.
Schön.
Und unser Gebiet ist die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Ich hatte auch schon Anfragen von Orten aus der Verbandsgemeinde Westerwald oder Munterbauer. Und da habe ich die Frau Russler gefragt, ja, wie sieht es dann aus, soll ich da auch zusagen? Da sagt sie, oh, mir wäre das lieber, wenn sie es nicht machen, weil jede Verbandsgemeinde oder jeder Kreis eigene Sicherheitsberater hat. Sagt, dann sieht das doof aus, wenn einer vom Rheinlandkreis in Westerwaldkreis reingeht und macht da einen Vortrag. Ja. Dann empfehlen sie doch demjenigen, der sie angefragt hat, er möchte sich an seinen Kreis wenden.
Ja.
So haben wir das dann auch gemacht.
Ja, aber toll, das zeigt ja auch, dass da wirklich großer Bedarf ist.
Und was wir noch vorhaben, ist, der nächste Termin ist bei der VDK hatten wir einen Termin und die haben uns um einen Folgetermin gebeten. Ich glaube, das ist im November. Und ich bin im Vorstand vom Turnverein 1860 Nassau. Wir haben so 60% ältere Mitglieder. Yeah. Und da habe ich auch schon angeboten, gesagt, wenn ihr Interesse habt, können wir das gerne mal machen. Oh ja, da waren sie ganz begeistert.
Yeah.
Jetzt haben wir noch keinen Termin festgemacht. Aber das sind so Sachen, die noch in der Ferne schweben.
Ja, Sie machen das jetzt, glaube ich, seit vergangenem Jahr, Ende letzten Jahres, haben Sie, glaube ich, die Ausbildung gemacht. Also sind Sie ja noch ganz frisch quasi drin in diesem Ehrenamt. Man kann sie aber auch für eine Einzelberatung buchen quasi. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Wenn ich mal eine Frage habe, ganz konkret, könnte man sich auch an Sie wenden.
Selbstverständlich. Wir machen natürlich auch Einzelberatung. Also ich habe das so als neues Projekt auch gerade hier in Nassau angeboten, dass ich einmal im Monat, das ist immer der letzte Mittwoch im Monat, auf dem Rathaus, dort im Zimmer auch behindertengerecht, unten, da nutze ich das Trauzimmer, das ist ebenerdig, zur Verfügung stehe für Einzelberatungen. Das heißt, wer da Interesse hat, kann sich dort bei der Stadtsekretärin anmelden und kommt dann zu mir zu Einzelberatungen zu einem festen Zeitpunkt. Toll. Immer einmal, wie gesagt, im Monat biete ich das dort an. Und wenn das halt öfters auch angenommen wird, auch gerne mit mehreren Terminen. Also so ist es jetzt erstmal begonnen.
Ja.
Aber da ist auch für mehrere Termine meinerseits jederzeit auch mein Zeitkontingent erweiterbar.
They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. Paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. So late last night, I heard the screen door swing.
And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They leave paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They leave paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot.
Begegnung in den vergangenen Monaten, die Sie besonders bewegt hat oder wo Sie eine Geschichte gehört haben, die Sie ganz besonders bewegt hat?
Es sind eigentlich alle Geschichten, wenn so Betroffene erzählen, was ihnen passiert ist, die einen bewegen. Ganz aktuell hat mich vor 3 Wochen meine Freundin angerufen und hat gesagt, oh, ich muss dir mal erzählen, was meinem Papa passiert ist. Der ja, wohnt hier und ist abends auch von einem sogenannten falschen Polizisten angerufen worden. Dieser falsche Polizist hat dann dem alten Herrn gesagt, ja, wir haben eine Einbrecherbande entlarvt. Wir haben leider nur 2 inhaftieren können. Die sind zu 4 zugange und die sind hier in der Gegend parat. Und wir haben da eine Liste bei den 2 inhaftierten Einbrecher gefunden, welche Diebstähle noch in der Zukunft geplant sind. Und da ist Ihr Haus in der Straße auch mit auf der Liste aufgeführt. Wir wollen Sie warnen. Also die anderen 2 sind ja noch tätig, die Einbrecher. Und bitte deponieren Sie doch all Ihre Wertgegenstände, also alles, was Sie an Geld haben, an Schmuck, an Wertgegenständen, in dem Fall war das in einem Edelstahlkochtopf, damit das auch geschützt ist, und stellen den Kochtopf vor die Haustür, dahinter den Busch, den Sie vor der Haustür stehen haben.
Ach du meine Güte.
Und unser bester Polizist kommt in Zivil dann heute Nachmittag vorbei und sichert Ihre Wertgegenstände. Und sobald wir die anderen 2 gefasst haben, bekommen Sie natürlich Ihre Werte wieder zurück, dass ja bei Ihnen nichts passiert. Der Mann hat es umgesetzt. Der war so aufgeregt und so schockiert, hat das alles schnell zusammengepackt, hat es vor die Haustür gestellt, und ihm ist dann auf einmal nachts um 1, also das war abends um 6 Uhr passiert, und nachts um 1 Uhr ist dem Mann es irgendwie komisch vorgekommen und hat auch aus Scham noch nicht mal seine Tochter informiert, weil er da auf einmal gedacht hat, oh, auf einmal stimmt da was nicht. Hat dann mal, aber Gott sei Dank, bei der Polizei in Bad Ems angerufen. Die kamen noch in der Nacht zu dem Menschen und haben dann den Schaden aufgenommen, haben ihn gefragt, was genau passiert ist. Und der hat dann erst am nächsten Tag den Mut gehabt, seine Tochter darüber zu informieren, was gut war. Die hat dann die Schadensanzeige auch schriftlich bei der Polizei verfasst. Aber wie sie mir das so erzählt hat, es geht einem immer unter die Haut und es ist immer traurig, wie viele Menschen immer noch auf diese Maschen halt reinfallen. Es passiert immer wieder und es kann sich keiner davor ausnehmen, zu sagen, mir passiert das nicht.
Ja.
Und das tut mir immer wahnsinnig leid.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und der Mann, von dem Sie sprachen, der hat wahrscheinlich auch eine ganze Menge an Wertgegenständen verloren durch diese Geschichte.
Absolut, ja. Schmuck, Bargeld und halt seine Kontokarten. Ja, es ist alles weg gewesen.
Sie hatten jetzt eben angesprochen, dass der Herr Scham hatte, das überhaupt seiner Tochter zu erzählen. Was wünschen Sie sich von jüngeren Generationen im Umgang mit älteren Mitmenschen und im Umgang mit Menschen, denen sowas widerfährt oder widerfahren könnte?
Ja, einmal, dass die jüngeren Menschen nicht schimpfen, wenn ein älterer Mensch da vielleicht erzählt, was ihm passiert ist. Und auch auf keinen Fall sagen, oh, wie kann man nur so dumm oder so blöd sein. Das hat damit alles nichts zu tun. Also A, erstmal Verständnis zeigen, anhören, aber auch so den Wunsch, dass die jüngere Generation den älteren Menschen, Eltern, Großeltern in dem Falle zu Hilfe kommt, indem sie zum Beispiel Gefahren im Internet auch ein bisschen anschaulich den älteren Menschen mal demonstriert, mal zeigen im Internet, auf was muss ich achten. Das sind ja viele Dinge, die auch noch passieren. Und jüngere Menschen einfach mit mehr Beispielen, das auch mal mit gewisser Zeit und Ruhe einem älteren Menschen vormachen, zeigen, wie sieht sowas halt auch im Internet aus. Das wäre so ein Wunsch von mir.
Ja. Was haben Sie denn persönlich durch Ihre Arbeit als Sicherheitsberater gelernt? Gehen Sie auch jetzt anders durch den Alltag, sind aufmerksamer, hellhöriger? Wie hat sich da Ihre Perspektive verändert? Oder waren Sie da schon immer sehr sensibel für?
Nee, die Sensibilität, die hat sich noch erhöht dadurch, ja. Ja, damit man, wenn man hört, was da alles so passiert. Ja, da kriege ich auch so oft dann irgendwelche E-Mails mit der oder fingierte Rechnungen. Ja, wie gesagt, ich bin im Turnverein und dann ist oft, dann kommt schon zwei, dreimal kam E-Mail von unserem ersten Vorsitzenden. Lieber Wolfgang, hast du momentan etwas Zeit, dann überweis doch bitte, sag mir bitte, ob du 5.000 Euro flüssig hast und dann gebe ich dir die Kontonummer an, die du überweisen sollst. So. Für die Täter ist es einfach. Der geht auf die Homepage von dem Verein, da steht der erste Vorsitzende, der Schatzmeister, der zweite Vorsitzende mit E-Mail-Adresse, steht alles da, ja.
Das sollten Sie dann quasi aus der Vereinskasse überweisen.
Ja, aus der Vereinskasse, genau.
Ja.
Ja, aber das kam mir schon komisch vor, weil wenn TV-Namen mit tv1860nassau.de, das ist nur eine E-Mail-Adresse, da kann man was hinschicken.
Ja.
Ja? Also könnten Mitglieder, können irgendwie anlegen, dann da hinschicken, aber über diese Adresse kann man keine E-Mail versenden. Also dann weiß ich ja schon, wenn da oben steht, Namen mit TV 1860 Nassau kann nur irgendwie ein Fake sein.
Weil sie es wussten.
Weil sie es wissen, klar.
Ja,
ja. Oder in dem Fall würde ich natürlich den ersten Vorsitzenden anrufen und sagen, hier, hast du mal eine Mail geschickt? Was ist das mit dem Geld da, von dem du redest? Ja?
Ja, ja.
Aber man muss halt immer ein bisschen skeptisch sein. Ja? Und lieber einmal nachfragen, als das unterlassen und was tun, was man hinterher bereut.
Ich bin so ein bisschen seit meiner Ausbildung von der Polizei mich zu üben, dass ich mich am Telefon anders melde. Das war auch so ein Tipp von der Polizei, dass wenn fremde Handynummern oder fremde Telefonnummern im Display aufleuchten, dass man sich dann nicht mit dem Namen melden soll und auch nicht mit Ja, mhm, sondern einfach nur mit Hallo. Mhm. Und das ist ja auch ein Prozess, den man ein bisschen üben muss. Also ich bin auch noch so erzogen, dass man sich mit Name, am besten noch mit Vor- und Zunahme meldet, man höflich ist. Und da bin ich dran zu üben, dass, wenn ich eine fremde Telefonnummer auf dem Display sehe, mich erstmal mit Hallo melde.
Ich glaube, Frau Bonnet, das war tatsächlich auch bei meinem Anruf so, als ich Sie kontaktiert habe. Da haben Sie sich mit Hallo gemeldet. Und ich war kurz verwirrt, weil ich nicht wusste, wo ich gelandet bin. Aber da haben Sie alles richtig gemacht an der Stelle.
Ja, ja, also es passiert mir auch noch, dass ich mich auch ab und zu noch mal mit Namen melde, weil das ist ein Übungsprozess. Aber das ist so ein Punkt, der mir vor der Ausbildung gar nicht so bewusst war und den ich halt jetzt halt am Üben bin und auch versuche, aber das habe ich jetzt unabhängig von meiner Ausbildung auch früher schon gemacht. Es passiert ja ganz oft, wenn ich mit der Bahn in die Stadt fahre, nach Koblenz, oder man ist in größeren Menschenmengen unterwegs, dann achte ich halt auch einfach auf das Missgeschick von Mitmenschen. Wie oft steht man in der Kasse an oder ist in der Fußgängerzone, und wenn ich sehe, dass vor mir eine Frau die Handtasche offen hat, dann spreche ich die drauf an und sage: Entschuldigung, ich möchte Sie hinweisen, Sie haben Ihre Handtasche auf. Schließen Sie sie doch bitte. Es macht so Tätern das unheimlich leicht, vielleicht dort Sachen zu entwenden.
Ja.
Also auf solche Sachen habe ich schon immer so ein bisschen geachtet und helfe Menschen, die einfach durch Unachtsamkeit dann ihre Tasche offen stehen lassen. Das sind so Dinge, die ich nach wie vor dann vielleicht jetzt noch so ein bisschen mit mehr Bedachtheit sehe.
Ja, und auch nochmal ein guter Impuls für uns alle, da auch ein bisschen mehr auf unsere Mitmenschen zu schauen und dann auch einfach darauf hinzuweisen, Achtung, da droht vielleicht eine Gefahr.
Ja. Ja.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was Betrugsprävention betrifft, welcher wäre das?
Das Interesse ist einfach da. Da muss man gar nicht drauf groß hinwirken. Mhm. Ja, wenn man was anbietet, das Interesse ist da. Das stellen wir immer wieder fest. Und deswegen jetzt als Wunsch könnte ich jetzt nichts definieren, nichts Bestimmtes. Ja. Nur wo ich froh bin, ist, dass auch die Medien sich der Sache annehmen. Das beste Beispiel: Kaffeefahrten, berüchtigt, ja, Heizdeckenverkauf, Kochtopfsets, ja, zu Wahnsinnspreisen. Und da ist doch so viel im Fernsehen passiert und die Leute wurden gewarnt, dass jetzt von Kaffeefahrten kaum noch die Rede ist, weil jeder weiß, aufpassen, da fährst du besser nochmal nicht mit, ja, weil du da übers Ohr gezogen, weil du übers Ohr gehauen wirst. Ja. Das ist ja so ein Beispiel, was ich toll finde, dass über die Medien und die Aufklärung diese Geschichte mit Kaffeefahrten fast schon beendet ist. Da machen die keine Geschäfte mehr mit.
Aber da verbirgt sich ja eigentlich auch der Wunsch direkt hinter noch mehr Öffentlichkeitswirksamkeit.
Ja.
Dass mehr Menschen einfach erfahren, wo Gefahren drohen. Und
das finde ich auch ganz gut. Die Frau Rustler, die gibt einmal im Monat den Tipp des Monats raus, hier in diesem Verbandsgemeindeblatt, VG Bad Ems-Nassau. Und ist natürlich auch angewiesen auf den Input von den Sicherheitsberatern. Ja? Also ich habe das letzte Mal einen großen Artikel zugeschickt mit der Bitte, sie möchte prüfen, ob sich das eignet als Sicherheitstipp des Monats. Da ging es um Internetshops, ja, wie die Betrügereien da vor sich gehen. Und das ist ja sowas, das finde ich es auch sehr hilfreich für die Senioren. Ja. Das sind oft so wirklich so Kleinigkeiten, wo Senioren drauf reinfallen. Da gibt es den sogenannten Ping-Anruf, wusste ich vorher auch nicht, was das ist.
Ja.
Davon spricht man, wenn das Handy klingelt, einmal, und da steht eine Nummer im Display. Ja, dann rechnen die Täter entweder mit der Höflichkeit oder mit der Neugierde, der angerufen.
Ja.
Wie wird das denn sein? Da rufe ich doch mal zurück. Das haben wir auch. Fremde Handynummer nie zurückrufen. Nie. Ja, weil die Verführung ist schon da. Was passiert, wenn man die zurückruft? Sie werden dann umgeleitet auf eine kostenpflichtige Nummer. auf den Seychellen, Bahamas, Nordafrika irgendwo, dann wird der Gesprächsteilnehmer so lange wie möglich in der Leitung gehalten. Mhm. So, und das böse Erwarten kommt nicht gleich, sondern erst mit der nächsten Telefonrechnung. Mhm. Da steht da nicht 35 Euro, sondern 136 Euro. Mhm. Ja, und dann guckt man Einzelverbindungsnachweis und da steht dann hier Anruf, eine Sondernummer, 16 Minuten, 70 Euro.
Ja. Ja,
deswegen sagen wir, rufen Sie nie eine fremde Handynummer zurück.
Mhm.
Das ist was ganz Einfaches, aber das behalten die Leute sich dann.
Ja. Ja? Herr und Frau Bonnet, ich merke, es gibt so viel zu lernen bei Ihnen. Also ich selbst habe jetzt schon so viel mitgenommen, dass ich wirklich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin nur ans Herz legen kann, sich tatsächlich mal einen Vortrag von Ihnen anzuhören und einfach ja sensibilisierter zu sein für dieses Thema Sicherheit im Alter. Wir können
Sie dann informieren, wenn wir den nächsten Vortrag haben.
Ja,
wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie gerne dazukommen.
Sehr, sehr gerne.
Obwohl Sie keine Seniorin sind.
Das kommt ja auch irgendwann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Offenheit, für die vielen Erfahrungen, die Sie geteilt haben und ja, hoffe, dass weiterhin ganz viele Menschen Ihre Vorträge besuchen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke
ja,
auch.
Gerne. Vielen Dank auch. Ja, und alles Gute.
Ja, Ihr Einsatz zeigt, man muss kein Profi sein, um einen Unterschied zu machen. Man muss nur bereit sein, sich einzusetzen für andere, sich ausbilden lassen und so für ein Stück mehr Sicherheit im Alltag sorgen. Ja, vielleicht ist genau das die beste Antwort auf all die Tricks und Täuschungen da draußen. Menschen, die einander stärken und sich füreinander einsetzen. Die Daten des Seniorenbüros Die Brücke haben wir Ihnen nochmal zum Podcast gepackt und hoffen, dass auch wir Sie mit diesem Beitrag sensibilisieren konnten. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.